Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 35. Der Notfallguru. Eine bewegende Reise vom Zivildienstleistenden zum erfahrenen Notarzt mit Dr. Martin Fandler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich, hier besonders Martin Fandler zu haben, Dr. Martin Fandler, ausgebildeter Notarzt und vorher auch Rettungssanitäter, aber vor allen Dingen Autor eines Standardwerks der Medizingeschichte. Notfallguru, mittlerweile mehr als 20.000 Exemplare verkauft. Eine eigene App hat dieses Standardwerk für Mediziner und auch zusätzlich einen wirklich sehenswerten Online-Auftritt, der täglich tausendfach genutzt wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Dr. Fandler, und freuen uns heute zu reden über ein Thema, das Sie ja zum Beginn Ihrer medizinischen Karriere geprägt hat und heute auch noch prägt. Das Thema Notarzt, und zwar Notarzt vom Beruf. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür und ich freue mich, mit Ihnen heute darüber zu reden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, wirklich auch im Notarztbereich tätig zu werden?
Ja, danke für die Einladung. Meine frühe Prägung war tatsächlich der Zivildienst in Österreich, Rettungsdienst. Das war so das, was mich so in diese Welt irgendwie reingeholt hat und wo ich ganz fasziniert war davon. Und so haben sich die verschiedenen Ausbildungsstufen aneinander angeschlossen, Rettungssanitäter, Medizinstudium, Notfallsanitäter, so ein paar Zusatzausbildungen beim Medizinerkorps in Graz, eine ganz tolle Ausbildungsmöglichkeit damals. Und dann über die Weiterbildung als Assistenzarzt dann irgendwann mal auch die Notarztqualifikation, die man quasi neben der Facharztausbildung erwerben kann. Genau, das war so mein Start.
Wir haben ja die Herausforderung, uns hören zu absolute Experten und diejenigen, die sich auch für diese Themen interessieren, die vielleicht auch noch nicht so vertraut sind mit einigen Besonderheiten der Medizinwelt, auch nicht mit dem, wie man Notarzt wird. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt am Universitätsklinikum in Essen eine Notfallaufnahme, die von Professor Clemens Kill geleitet wird und der den Ansatz vertritt, im Grunde sollte ein Notarzt als Notarzt auch ausgebildet sein und diese verschiedenen Expertisen, die es bedarf, um auch als Notarzt tätig zu sein, zusammenzubringen. Und das sollte auch so gelehrt und angewendet werden. Das ist sehr spannend. Andere Ansätze sind, dass jemand einen Fachbereich hat, in dem er Experte ist und das dann einbringt und zusätzliche Qualifikationen erwirbt als Notarzt. Aber was ist das Besondere an der notärztlichen Qualifikation? Was braucht man als Notarzt, was man in anderen Richtungen der Medizin so nicht anwenden muss? Was ist das Besondere?
Also tatsächlich muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Notarzt auf der Straße. Also das ist das, was ist, wenn ein Verkehrsunfall ist, Herzinfarkt, dann kommt der Rettungsdienst mit dem Rettungswagen. Da ist üblicherweise Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterinnen drauf. Und dann gibt es ein extra Fahrzeug oder auch einen Hubschrauber, wo der Notarzt oder die Notärztin dann mit dazukommt, in so einem sogenannten Rendezvous-System.
Kommt der eigentlich immer oder kommt der nur, wenn er besonders angefordert ist, wenn ein Unfall besonders schwer ist?
Genau, die Rettungsleitstelle entscheidet das anhand der Alarmmeldung und entscheidet, da gibt es verschiedene Systeme, je nach Region, wie das genau definiert ist, aber üblicherweise gibt es Einsätze, die unter Anführungszeichen nur der Rettungswagen macht, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt den Notarzt nicht unbedingt dazu. Der kann natürlich immer nachgefordert werden, wenn die sagen, ey, da brauche ich jetzt doch jemanden, der mir in der und der Situation Unterstützung gibt, dann können sich das den Notarzt jederzeit nachfordern. Aber bei gewissen Einsatzstichworten, zum Beispiel schwerer Verkehrsunfall, Reanimation, schwerste Atemnot, sowas in dem Bereich, stärkste Blutung, da wird automatisch ein Notarzt mit alarmiert. Und durch die zwei Fahrzeuge ist man natürlich flexibler. Man ist nicht nur um einen Fahrzeug, wenn ich merke, der Einsatz ist gar nicht so dramatisch, kann ich quasi auch wieder weg. oder ich kann dann zum anderen Einsatz weiter und bin nicht gebunden. So ist man so ein bisschen flexibler im System. Genau, so funktioniert's. Das ist quasi das System auf der Straße. Und dann gibt's natürlich das, was Sie jetzt angedeutet haben, in den Notaufnahmen oder auch Notfallzentren, Notfallkliniken, Rettungsstellen, wie auch immer man das bezeichnen will, gibt's 1000 Abkürzungen und Varianten. Und da gibt's tatsächlich jetzt deutschlandweit schon länger die Diskussion, braucht's einen Facharzt für Notfallmedizin, so wie wir es vielleicht aus Emergency Room kennen.
Ja, oder aus George Clooney.
Genau, George Clooney, das wären wir natürlich alle gerne. Ja. Aber tatsächlich muss man sagen, Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa und weltweit, die keinen Facharzt für Notfallmedizin haben. Also die USA und Großbritannien, Kanada und so weiter, die haben das seit Jahrzehnten. Aber auch rundherum, fast alle Länder um uns herum haben diesen Facharzt für Notfallmedizin in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahren eingeführt, vor kurzem jetzt Spanien, Portugal im letzten Jahr. Also es bleiben, glaube ich, noch Österreich, die Schweiz und Deutschland. Und dann, ob es jetzt Kreta ist oder ich weiß es nicht, aber dann wird es schon sehr dünn und alle Länder rundherum haben den, weil es einfach so ist, dass in der Notaufnahme wird das ganze Spektrum nochmal breiter. Auf der Straße draußen habe ich limitierte Möglichkeiten, da brauche ich natürlich gewisse Fertigkeiten, die ich durchführen können muss und Sachen, die ich erkennen muss und können muss, aber in der Notaufnahme wird es breiter. Da habe ich mehr Diagnostik, habe ich Ultraschalluntersuchungen, habe ich Laboruntersuchungen, habe ich Röntgen, CT und ganz viele Untersuchungsmöglichkeiten. Und da haben viele Länder schon erkannt, dass es ein Problem ist, wenn wir die Leute zu sehr in eine Schublade stecken. Also wenn ich in der Notaufnahme eine Neurologin habe, einen Internisten und einen Unfallchirurgen, so die drei klassischen Fächer, wo kommt denn dann die alte Dame hin, die Schwindel hat, gestürzt ist, bisschen Luftnot hat und eine Platzwunde? Jetzt können wir sagen, die Platzwunde macht der Unfallchirurg. Schwindel muss das der Internist abklären, der Neurologe. Und da passiert es immer wieder, dass wir entweder zu viele Ressourcen benutzen. Das heißt, die arme Frau muss irgendwie auf drei Ärzte oder Ärztinnen warten. Was wir wissen, was super lang dauert. Und natürlich
14 Stunden wahrscheinlich.
Ja, genau. Und natürlich auch für die das Komplikationsrisiko, dann wird die verwirrt, stürzt aus dem Bett, wie auch immer. Also hat einfach einen Nachteil dadurch. Nicht nur die Zeit. Oder wir benutzen zu wenig Ressourcen. Und eine denkt sich, naja, die hat eine Platzwunde, die versorge ich, dann schicke ich den wieder heim. Aber vielleicht hat die Frau eine Herzrhythmusstörung. Und das wird gar nicht beachtet, weil man halt sehr fokussiert auf die eigene gute Expertise ist, die aber halt in einem Bereich ist. Man hat so einen gewissen Tunnelblick. Und zumindest so das internationale, der Konsens und auch ehrlicherweise meine Meinung ist, dass ein Facharzt oder eine Fachärztin für Notfallmedizin diese Breite abdecken könnte. Mhm. Und natürlich dann, wenn ich den Kardiologen brauche oder die Neurologin, dann hole ich mir die ganz gezielt dazu, aber nicht bei jedem Fall. Nicht bei jedem Kopfschmerz muss da jetzt eine Neurologin sein oder bei jedem Brustschmerz ein Kardiologe. Da kann man ganz viel abarbeiten, strukturiert, effizienter. Also da ist noch ein weiter Weg. Und ich bewege mich in beiden Welten, so um die zurück zur Frage zu kommen. Ich bewege mich quasi in dem Notarztwesen auf der Straße und in dem Notfallmedizinwesen in der Notaufnahme. Das sind so meine beiden Gebiete und beide machen Spaß und sind eine große Herausforderung und ja, haben so ihre Besonderheiten jeweils.
Wenn es alle um uns herum erkannt haben, nur wir mit Österreich und der Schweiz nicht, warum sind wir da so störrisch?
Das ist jetzt nicht, es ist tatsächlich in der inneren ärztlichen Selbstverwaltungspolitik im weitesten Sinne ein umstrittenes Thema. Jetzt gibt es die einen, die sagen, wir haben so ein tolles System, wir brauchen das nicht. Also unser System ist so viel besser als alle anderen rundherum. Wäre ich jetzt vorsichtig, das so zu formulieren, glaube ich nämlich nicht, dass wir jetzt besser und schlauer und vor allem auch schlauer sind als alle rundherum. Ich glaube schon, dass es wie oft um Macht und um, ja, im Endeffekt geht es dann doch darum, wer kriegt welches Stück vom Kuchen. Mhm. Ja, und wenn dann plötzlich der Notfallmediziner kommt, dann haben vielleicht manche Leute Angst, dass das eigene Kuchenstück kleiner wird oder die eigene Macht oder die eigene Kontrolle über Krankenhaussysteme. Ich glaube, es gab tatsächlich auch mal eine berechtigte Sorge, ob jemand, der sehr breit aufgestellt ist, aber vielleicht nicht so tief, ne? Die wissen, Notfallmediziner wissen von sehr viel was, aber vielleicht nicht in jedem Bereich hochspezialisiert, das wäre ja irgendwie sonst nicht machbar, dass das ein Qualitätsproblem ist, aber das haben tatsächlich die Länder rundherum und auch UK, Großbritannien, Australien, seit Jahrzehnten schon ein hochentwickeltes System, die haben das widerlegt. Also man muss keine Angst haben, dass das dann irgendwie Schmalspurmedizin ist. Das wäre eine berechtigte Diskussion. Was müssen die können? Wo kommen die Notfallmediziner vielleicht auch nicht weiter? Oder da ist ein Spezialist wichtiger oder besser? Aber ich glaube, wenn man es ganz hart runterbricht, ist das ein politisches, ärztepolitisches Thema, wo alle sich am Kopf greifen und sagen, was macht sie da? Aber da sind halt starke Persönlichkeiten, die Angst haben, dass sich ein System ändert. Und es ist ein harter Kampf, aber ich glaube, am Ende überzeugen die inhaltlichen Argumente und auch die ökonomischen, weil man muss sich jetzt mal, wenn man es jetzt mal ganz hart runter überlegt, ich bilde jetzt jemanden als Facharzt für zum Beispiel innere Medizin aus, 5, 6 Jahre lang. Vielleicht macht er noch eine Spezialisierung zum Kardiologen, nochmal 2 Jahre dazu. Und dann komme ich drauf, hat eigentlich Lust auf Notaufnahme, dann macht er nochmal 2 oder 2,5 Jahre Spezialausbildung, dann habe ich den
10 Jahre.
Also ja. Jahrelang ausgebildet und auch in vielen Bereichen, die er gar nicht vielleicht so dringend braucht für die Notaufnahme, statt dass ich jemanden eine 5-jährige Facharztausbildung wirklich nur Notfallmedizin mache. Das ist ja auch ein Ressourcenproblem. So eine ärztliche Ausbildung kostet ja richtig viel Geld. Also auch nicht nur das inhaltliche, qualitative Argument, sondern ich glaube auch das ökonomische Argument wird irgendwann mal überzeugen. Und je mehr wir in einen Mangel reinkommen, desto mehr werden die Leute erkennen, der Kuchen ist groß genug für alle, wir müssen da keine Angst haben, sondern wir haben alle genug zu tun. Und da können wir uns dafür von den anderen Ländern abschauen, was dort gut gelaufen ist, was auch schlecht gelaufen ist. Und man kann da viel lernen. Das ist der Vorteil von dem, dass wir da ein paar Jahrzehnte hinterher kommen.
Wir machen einen kleinen Schwenk in die Praxis.
Jawohl.
Und gehen mit Ihnen mit, fahren mit Ihnen mit zu einem Einsatz. Können Sie uns einmal da mitnehmen? Sie werden alarmiert, sagen wir mal, hoffentlich kommt es nicht vor, aber schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße, ein paar Kilometer entfernt. Was passiert und was sind die ersten Maßnahmen am Unfallort?
Also grundsätzlich kriegen wir die Alarmierung von der Rettungsleitstelle und da haben wir häufig
haben schon Sie ein Spezialhandy auf Ihrem Handy, auf dem
Leitstellentelefon? Genau, da gibt es ein Diensthandy, das alarmiert und hat üblicherweise irgendeine Art von Piepser-System, also ob das digital ist oder analog, meistens wird es über Funk alarmiert.
Sie hören schon am Ton, dass es ein Notfall ist, oder?
Ja, am Notarztfahrzeug, zumindest auf denen, wo ich tätig bin, gibt es nur Alarmierung, ja, nein.
Ja, okay.
Aber dann gehe ich zum Fahrzeug und dann entweder schon am Handy oder auf dem Display, dort sieht man dann, wo ist es, und ein Einsatzstichwort. Je nachdem, wie viele Informationen die haben, kann das heißen, schwerer Verkehrsunfall, dort und dort, keine weiteren Informationen, oder es kann sein, dass da schon drinsteht, LKW oder Kleintransporter gegen PKW, machen wir es Bundesstraße, vermutlich 2 Personen eingeklemmt oder so. Also je nachdem, was die schon wissen. Je mehr wir wissen, desto mehr kann man sich natürlich mental darauf vorbereiten. Und je mehr die Leitstelle weiß, desto mehr Einsatzmittel werden auch geschickt, wenn da steht, wenn die wissen, da sind 3 Eingeklemmte, dann werden die nicht nur einen Notarzt schicken, sondern 2 oder 3. Dann werden die vielleicht am Land einen Hubschrauber mit dazu schicken, dass man den Transport eben schneller machen kann. Feuerwehr mit dazu, Polizei zur Absicherung. Also da wird von denen eskaliert. Aber wir ganz individuell. Wir setzen uns ins Auto und wir fahren dorthin. Üblicherweise am Notarzteinsatzfahrzeug gibt es quasi einen Fahrer oder eine Fahrerin. Üblicherweise jemand, also ein Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin. Und ich habe den Luxus und werde chauffiert, sitze also daneben und habe ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen und überlege also, was kommt auf uns zu. Manchmal weiß man es auch nicht. Manchmal kann ich jetzt auch nicht viel drüber nachdenken. Wenn da nur steht schwerer Verkehrsunfall, dann kann ich nur mental nochmal durchgehen, okay, welche Schritte werden für mich die nächsten. Und dann kommt man irgendwann mal an. Meistens bei so einem Verkehrsunfall sieht man das schon aus der Distanz. Da ist irgendwie, man kommt in so einen Stau rein, man sieht schon das Blaulicht von der Feuerwehr, da ist schon was abgesperrt, vielleicht sieht man irgendwo einen Hubschrauber landen. Und dann ist dann große Aktion und dann müssen wir uns mal zurechtfinden, schauen, wie sicher ist die Situation. Ist da jetzt vielleicht der Öllaster, der irgendwie umgekippt ist, hoffentlich nicht, oder brennt irgendwo was. Da sind die Feuerwehrler sehr gut im Absichern und nähern uns dann dem Fahrzeug oder dem Patienten und schauen mal, was da los ist. Wenn es ganz groß ist, gibt es dann nochmal eine Einsatzleitung, die dann strukturiert und sagt, wo man hingeht. Aber jetzt gehen wir davon aus, es ist da ein Auto oder ein Mensch irgendwo, dann nähere ich mich dann vorsichtig.
Und dann, was passiert dann?
Beim Unfall zum Beispiel muss man einfach überlegen, habe ich vorher schon angedeutet, wie sicher ist die Situation? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass da nichts brennt oder irgendwas ausläuft, wo ich mir denke, oder muss ich auf mich selber oder aufs Team aufpassen? Und dann muss ich mir überlegen, wie geht's den Menschen? Ich spreche den natürlich mal an. Meistens, wenn da schon jemand vor Ort ist, haben die schon irgendeine Ersterhebung gemacht. Und beim Verkehrsunfall ist die Frage, ist der Mensch eingeklemmt? Also komme ich zu dem hin oder kriegt man den da raus aus dem Auto? Und dann ist zum Beispiel eine klare Entscheidung, wenn der Mensch in irgendeiner Form eingeklemmt ist, muss ich mir schnell einen Überblick verschaffen, wie kritisch ist die Situation und wie schnell muss der raus. Weil es gibt natürlich Möglichkeiten, dass die Feuerwehr das relativ schonend macht, das Auto Stück für Stück zum Beispiel zerschneidet. Oder die können sagen, wir reißen jetzt da die seitliche Tür raus, so es irgendwie geht. Wenn der jetzt sonst stirbt, dann muss man den halt irgendwie unsanfter da rausbringen. Hat natürlich wieder mehr Risiko, dass man Verletzungen im Rahmen der Rettung aus dem Fahrzeug macht, dass der mehr Schmerzen hat oder dass man eine Wirbelsäulenverletzung verschlechtert. Und das ist dann so die erste Entscheidung. Wie kritisch ist die Situation? Wie schnell müssen wir da raus? Und dann gibt's so ganz klare Protokolle, die man abarbeitet, dass man sagt, da gibt's so ein Traumasystem. Und dann geht man einfach von A bis E durchstrukturiert. Schön einfach. Das brauchen wir in so Krisensituationen.
A steht für?
A ist der Atemweg. Also ich schaue einfach mal, ist der Atemweg frei? Also warum ist das A so primär wichtig? Natürlich kann man sich vorstellen, wenn der Atemweg verlegt ist, wenn da Blut oder irgendwas in den Atemwegen ist, dann kann ich nicht schnaufen. Ohne Schnaufen ist man relativ schnell gestorben. Also A ist hochprioritär, weil sonst kann der Mensch ersticken. Also A ist Atemweg.
B?
B ist die Beatmung oder die Atmung. Das heißt, wie ist die Lungenfunktion? Können die gut atmen? Haben die ausreichend Sauerstoff im Kopf oder im Kopf, sage ich.
Auch im Kopf.
Ja, stimmt. Aber haben die ausreichend Sauerstoff insgesamt im System? Muss ich denen Sauerstoff geben? Oder im schlimmsten Fall sogar, wenn die nicht selbstständig atmen können, beatme ich sie mit unseren Beatmungsmaschinen oder mit Unterstützungsmitteln?
C?
C ist Englisch für Circulation, also der Kreislauf. Das ist zuerst, wenn ich zuerst die Atmung, die kann man sich vorstellen, das ist binnen Minuten zum Tod führen, der Kreislauf, also ein niedriger Blutdruck, ein Problem mit dem Herzschlag, wenn man blutet, irgendwann einmal kommt der Kreislauf auch in Probleme, ne? Irgendwann, wenn man genug Blut verloren hat, dann würde ich auch schauen, wie ist der Blutdruck, wie reagiert er, wie ist die Haut, ist der schweißig, ist der blass und muss ich da intervenieren, dass der Flüssigkeit bekommt, Medikamente, die den Kreislauf stabilisieren, das ist dann das C.
D?
D ist Disability, das ist so ein bisschen konstruiert, ist quasi der neurologische Zustand. Wie wach ist der Patient? Hat der jetzt im Unfallsetting hat er zum Beispiel einen Hinweis auf ein sogenanntes Schädel-Hirn-Trauma, also eine Verletzung des Gehirns durch diese Situation. Aber auch so simple Sachen wie zum Beispiel, hat der normalen Blutzucker? Ist das in Ordnung? Weil kann man auch mit einem niedrigen Blutzucker plötzlich einen Verkehrsunfall haben, dass man das nicht übersieht. Also quasi der Wachheitszustand im weitesten Sinn.
Und schließlich E.
Und E. Ja, E ist so das, da kommt alles nochmal zusammen. Das heißt dann Exposure oder Environment, also der englische Begriff. Und heißt quasi, jetzt habe ich die vier kritischen, akut lebensbedrohlichen Punkte abgearbeitet. Daran, wo man binnen sehr schnell versterben kann. Jetzt sind die hoffentlich stabilisiert oder zumindest adressiert in irgendeiner Form. Und bei E kommt nochmal die komplette Untersuchung von Kopf bis Fuß. Das habe ich am Anfang, wird das hinten angestellt, damit man sich einfach ganz klar fokussiert. Dann kommen noch so Sachen wie zum Beispiel der Wärmeerhalt. Jemand, der da jetzt über Stunden im Fahrzeug sitzt oder auch nur kurz im Fahrzeug sitzt oder irgendwo draußen liegt, verliert sehr schnell Körperwärme. Körperwärme ist nicht nur relevant für das Wohlbefinden, sondern auch für so Sachen wie die Blutgerinnung zum Beispiel, was wieder relevant ist, wenn der Mensch blutet und dann kalt wird, dann kann da viel herumgehen. Ja, und dann würden wir nochmal einen sogenannten zweiten Überblick, Secondary Survey heißt das, machen, wo ich wirklich den Menschen einmal komplett durchuntersuche und nochmal schaue, hat der Frakturen, sind da irgendwelche anderen Sachen verletzt, gibt's noch kleinere Blutungen, die ich vielleicht bisher übersehen habe, weil die noch nicht so relevant sind. Und dann habe ich so einmal von A bis E das durchgearbeitet. Also ich heißt immer gemeinsam im Team. Wenn ich das allein mache, dann wird das eine traurige Aktion. Also das ist immer was man gemeinsam mit dem Rettungsteam vor Ort arbeitet.
Jetzt gibt es ja, Herr Dr. Van der, zwei oder drei dramatische Notfälle. Einer reagiert nicht mehr, hat eine Blutung beziehungsweise eine schwere Verletzung, Luftnot oder Brustschmerz. Woran müssen Sie dabei daran denken?
Da agieren wir natürlich so ein bisschen anders als jetzt ein Laie. Ein Laie kann ja gar nicht so viel machen, aber ehrlicherweise gilt das für mich ja auch, wenn ich jetzt ohne Equipment irgendwie bin. Also im privaten Setting habe ich auch nicht meine Ausstattung mit dabei. Ich fange es mal rückwärts an. Brustschmerz, Luftnot. Da muss man tatsächlich, jemand, der akut Brustschmerz oder Luftnot hat, das ist ein absolutes Warnzeichen. Das können viele Erkrankungen sein, die dahinter stehen. Das kann von einer Lungenentzündung, Lungenembolie, also irgendwelchen Gefäßproblemen bis hin zum klassischen Herzinfarkt, gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, jemand, der so akut solche Beschwerden hat, braucht eine medizinische Vorstellung. Ob das jetzt dann der Rettungsdienst ist, klassischerweise, oder in die Notaufnahme, das mag jetzt dahingestellt sein, aber wenn ich jetzt die Rettungsleitstelle anrufe und sage, ich habe plötzlich Brustschmerzen, dann kommt ziemlich schnell jemand und ist ein Zeichen dafür, dass das ernst zu nehmen ist. Und was ich da machen würde, ist im professionellen Setting einfach auch tatsächlich so ähnlich wie beim Unfall vorher. Wir gehen die Patienten nach A bis E durch. In dem Fall wird nicht so viel Blutung sein, wenn die keine Verletzung haben, aber trotzdem schaue ich, wie ist der Atemweg, wie ist die Atmung, wie ist der Kreislauf. Und gerade bei Brustschmerzen ist die Untersuchung des Herzens, in dem Fall eine EKG-Diagnostik, sehr hilfreich, auch frühzeitig eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, dass man einfach schaut, was ist da los. Und in der Notaufnahme spätestens nimmt man nochmal Blut ab, wo man auch Zeichen zum Beispiel für einen Herzinfarkt oder andere schlimme Erkrankungen schnell sehen kann. Also das ist so das Wichtigste. Was für die Laien relevant ist, ich denke, erstens Hilfe holen, also wenn man jetzt der Nicht-Betroffene ist. Die Leute sollen sich jetzt nicht zu sehr anstrengen. Ich würde jetzt nicht noch irgendwie Aktionen machen und da irgendwie in den vierten Stock rauf oder runter gehen, sondern eher mal ruhig, mal hinsetzen, Oberkörper eher hoch, einfach eine bequeme Lagerung. Und die sollten natürlich auch nicht allein sein. Je mehr Informationen die dann später, wenn die Rettungskräfte kommen, haben, desto besser. Also wenn die wissen, was für Medikamente man einnimmt, hat man schon mal einen Herzinfarkt gehabt und so, das ist natürlich sehr hilfreich. Aber sonst einfach die Leute beruhigen, so gut es geht.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Einsatz?
Ja, also das war ein äußerst unspektakulärer Einsatz. Ich glaube, die Alarmierung war tatsächlich auch Brustschmerzen. Ich habe mir gedacht, jetzt da bin ich doch bereit für den Herzinfarkt und alles ist völlig entspannt. Da bin ich jetzt klinisch gut genug geschult. In Wirklichkeit war es dann eine ältere Dame, die hat, glaube ich, seit 3 Wochen Brustschmerzen gehabt und hat uns dann mit den gepackten Reisetaschen an der Wohnungstür empfangen und war so ganz überrascht, dass da jetzt irgendwie 4 Leute in roten Jacken ihr entgegensprinten, also gefühlt entgegensprinten. Und die war jetzt auch nicht so schwer krank. Die hat natürlich ein bisschen eine Herzerkrankung gehabt, aber nichts Akutes. Dann habe ich noch gleich das EKG fehlinterpretiert, aber der Kollege in der Notaufnahme hat es sehr charmant, obwohl ich das da sehr großmaulig irgendwie meine tolle Diagnose da formuliert habe, hat er das sehr charmant abmoderiert und gesagt, ja, jetzt ist schon gut. Aber es ist, also am Ende war alles, ich habe es eher überinterpretiert als unterinterpretiert und das war dann alles gut.
Sie haben es gerade erwähnt, wenn da so ein Trupp auf einen zukommt und als Laie sehe ich da nur diese roten Jacken, meistens bin ich ja in dieser Ausnahmesituation auch, kann ich den Arzt eigentlich an irgendetwas erkennen, an den Uniformen? Hat der ein äußeres Abzeichen? Steht da Dr. Schneider oder sind die alle gleich aus?
Ja, das hängt tatsächlich total davon ab, wo man ist. Also oft haben die Notärzte schon irgendwo, also klassischerweise ein Rückenschild, das sehe ich jetzt nicht, wenn die auf mich zusprinten. Im Rückenschild steht üblicherweise Notarzt oder Notärztin drauf. Aber so einfach ist das gar nicht zu erkennen. Und auch für mich jetzt nicht, wenn ich da so in einer anderen Stadt als in der ich Notarztdienst fahre, so durch die Gegend laufe, dann tue ich mir auch schwer, die Leute zu identifizieren. Das ist so ein bisschen unser nicht nur föderales System, sondern ein städtisch-kreisisches System, wo wirklich gefühlt an jeder Ecke die Uniformen anders aussehen. Also in Wirklichkeit kann man es nicht erkennen, aber, und das kann man vielleicht so sagen, das ist für mich jetzt als Betroffenen auch gar nicht so wichtig. Ich muss gar nicht wissen, wer ist der Arzt, sondern die haben hoffentlich eine gute Kommunikation untereinander und einer übernimmt den Einsatz und die Kommunikation mit dem Patienten. Und ob ich da jetzt mit dem Notfallsanitäter rede oder mit der Notärztin, ist ziemlich wurscht, weil vielleicht hat die Notärztin gerade was anderes zu tun und schaut gerade mein EKG an. Also das ist völlig okay, wenn man da auch mit dem Nichtarzt oder mit der Nichtärztin spricht.
Und sind die Rollen unter denen von vornherein klar? Wie läuft das?
Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die können oder dürfen nur Ärztinnen und Ärzte. Da gibt es einfach ein paar rechtliche Vorgaben. Aber auch das, muss man sagen, ist sehr zumindest bundeslandspezifisch, wenn schon nicht kreisspezifisch. Da geht es vor allem darum, was Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter dürfen. Und da muss man sagen, da entwickelt sich zum Glück langsam das immer mehr dorthin, dass die mehr dürfen. Denn die werden 3 Jahre lang richtig gut ausgebildet. Die haben eine 3-jährige gute, intensive Ausbildung, wo die sehr viel zur Notfallmedizin lernen und tatsächlich in manchen Bereichen dann die Sachen, die sie können und lernen, gar nicht machen dürfen. Auch vielleicht aus Sorge dafür, dass man zu viel macht, auch aus vielleicht aus ärztlichem, aus ärztlicher Angst, dass da jemand anderer in den eigenen Bereich vielleicht reingeht oder auch einfach aus einer Qualitätssicht, dass man sich überlegt, können die das langfristig, diese Fertigkeiten aufrechterhalten, aber zum Glück gibt es da die richtige Entwicklung, dass die immer mehr dürfen. Und es ist also so im Praktischen finde ich es ganz fantastisch, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die können, also ich würde sagen, 95% der Sachen, die da draußen kritisch notwendig sind, können Notfallsanitäter. Und es gibt ein paar ganz spezielle Fertigkeiten, die wird man wahrscheinlich nur durch hochspezialisiertes Training und Weiterbildung können. Es wird einfach, ist schwierig, das auf der Straße quasi aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es natürlich noch ein paar so rechtliche Sachen, wo man als Arzt nochmal klarer auftreten kann. Da geht es vor allem um so Sachen wie Therapielimitierung, im palliativen Umfeld, dass man auch mal sagt, okay, aus ärztlicher Sicht ist diese Maßnahme jetzt nicht indiziert. Das ist ja schon eine harte Festlegung. Und da sind die breiten Schultern von einem Arzt oder einer Ärztin schon ganz praktisch manchmal, um auch irgendwo eine Grenze zu ziehen, wo jetzt der Weg hingeht.
Was sind häufige Fehler bei der Notfallversorgung?
Jetzt aus medizinischer Sicht. Also ich glaube, natürlich gibt's die Situation, wo man einfach mit etwas konfrontiert wird, für das man nicht adäquat ausgebildet ist. Wo einfach der Erfahrungswert so gering ist, weil die Situation so selten ist, dass man einfach nicht routiniert damit umgeht. Das gibt's. Dass ich irgendeinen Spezialbefund vielleicht nicht so genau einschätzen kann, wie es sein müsste, oder irgendeine Sondersituation fehlinterpretiere. Das ist aber selten wirklich ein richtig dramatisches Problem. Natürlich gibt es immer Einzelfälle und gibt es ja auch Beispiele in den Medien, aber das Hauptproblem ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem. Also es gab jetzt auch kürzlich einen gerichtlich aufgearbeiteten Fall von einem ganz dramatischen Kindernotfall, wo das Kind dann auch leider verstorben ist, wo natürlich auch fachliche Mängel da waren, zumindest so von außen, so, wenn man die Zeitungsartikel dazu liest, also wo wirklich auch fachlich was falsch gelaufen ist, aber wo vor allem kommunikativ Probleme waren. Also wenn dieser Notarzt, zumindest wie gesagt jetzt in dem einen Fall, seine eigene Grenze erkannt hätte und gesagt hätte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dann hätte ihn wahrscheinlich sein Team da durchgeleitet und es wäre nichts passiert. Oder sagt, okay, da bin ich jetzt nicht fit in dem Bereich. Ne? Lass uns da nochmal ganz kurz drüber reden. Und das ist das Spannende. Es geht in der Medizin oder gerade in dieser Notfallmedizin gar nicht so häufig um die pure fachliche Kompetenz, sondern vor allem in der Konsequenz geht es dann häufig um kommunikative Probleme, um Teamdynamik. Und das ist was auch total schön ist, in der Weiterbildung zu entwickeln, wo man merkt, da ist jetzt der alte Hase, der macht das seit 25 Jahren, der ist super, alles schon gesehen, alles schon gemacht. Aber irgendwie, wenn es wirklich drauf ankommt, da gibt es Probleme. Und woran liegt's? Nicht, dass er das nicht kann, sondern das Problem ist, dass er mit den Leuten nicht adäquat kommuniziert. Und da sind zum Beispiel wieder, ich möchte jetzt nicht nur Werbung für die Notfallsanitäter machen, aber die werden halt in ihren 3 Jahren richtig gut ausgebildet, was so, wir nennen es Crew Resource Management oder Team Resource Management, also so Team-Kommunikationsskills ausgebildet. Da sind wir aus der Medizin, die Medizinerinnen und Mediziner, viel schlechter. Da werden wir nicht gut ausgebildet, auch in den Universitäten. Das kommt erst so ganz langsam. Und auch wenn man jetzt junge Kolleginnen und Kollegen hat, die kommen dann in den Notarztkurs und so und die haben ganz viel Sorge vor praktischen Fertigkeiten. Kriege ich da den Venenzugang rein? Kann ich da eine Beatmung machen und so? Natürlich ist das wichtig, aber man muss denen auch dabei bringen und sagen, das Hauptproblem ist, dass wenn du was nicht kannst, ne, oder wenn du irgendwo einen Hänger hast, dann sei ehrlich, kommuniziere das mit deinem Team und da gibt es so viele Ressourcen, die man nutzen kann. Wie gesagt, nicht in jedem Fall, aber häufig ist die Kommunikation das Problem.
Eine Sache, die uns lange Zeit von Amerika unterschieden hat, weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war, dass in Amerika das Prinzip galt, wenn irgendjemand verletzt ist, möglichst schnell in den Wagen und ab ins Krankenhaus, wobei hier gerade auch schwere Fälle erst an Ort und Stelle stabilisiert wurden oder werden, um sie dann transportfähig dann eben ins Krankenhaus zu bringen. Wie ist das heute und was ist der Grund?
Das sind primär mal unterschiedliche Philosophien, wie Sie schon gesagt haben, dass dieses sogenannte Stay and Play, also das war so das franco-germanische Modell, Frankreich, Deutschland und Schweiz, Österreich zum Beispiel, eben dieses Vorortversorgen und dann transportieren und das Load and Go, ja, so ein locker flockige, das ist das amerikanische System, hat auch damit was zu tun, dass im amerikanischen System man keine Ärztinnen und Ärzte im System hat, also quasi mehr oder weniger, teilweise sehr gut und teilweise sogar mittelmäßig ausgebildete Sanitäter, Paramedics dort genannt, hat und die natürlich dann auch von ihren Fertigkeiten ein bisschen eingeschränkter waren und gesagt haben, so, das ist jetzt das, was ich machen kann und dann geht's los Richtung Klinik. Ich glaube, mittlerweile hat man die Systeme weiterentwickelt und trifft sich irgendwo in einer logischen Mitte. Also die Amerikaner haben erkannt, dass es manche Fälle gibt, wo es schon sinnvoll ist, Sachen vor Ort zu stabilisieren. Und wir haben erkannt, dass es auch Fälle gibt, wo trotz tollster Kompetenz und vielen technischen Möglichkeiten wir da draußen quasi kein Meter gewinnen. Also auch wenn wir ganz viele Sachen machen können, die Lösung des Problems, wenn jetzt da eine schwere Blutung im Bauchraum ist, kann ich den Bauch draußen nicht operieren. Das muss ein OP lösen, das muss ein Krankenhaus lösen. Und dann auch zu erkennen, okay, wo sind meine Grenzen und wo ist es vielleicht zu viel Play, ja, also da zu viel Stay and Play und zu viel und braucht einen Transport. Die Briten haben das, die sind ja bei manchen Sachen ganz pragmatisch, gerade im Gesundheitswesen gibt es auch zu Recht viel Kritik, aber die sind relativ schlau und die haben sehr gut ausgebildete Notfallsanitäter, Paramedics. und bauen jetzt aber zunehmend, so auch so ein bisschen, würde ich sagen, nach mitteleuropäischem Vorbild, ein Luftrettungssystem auf. Und dort sind dann Ärztinnen und Ärzte. Das sind ganz wenig. Ne? In London gibt es da einen einzigen Hubschrauber für diese, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen da.
12 Millionen.
Völlig verrückt. Ein Hubschrauber. Bei uns gibt es gefühlt irgendwie pro 100.000 Leute irgendwie drei. Also in Österreich zumindest, in den Bergen. Also sehr wenig Ärzte, aber die kommen wirklich nur bei hochkritischen Situationen, ja, wo die wirklich auch besondere Expertise bringen. Und das müssen wir langsam schaffen. Also dieses, wir brauchen nicht an jeder Ecke einen Notarzt. Brauchen wir wirklich nicht. Aber wenn wir einen Notarzt brauchen, dann muss der auch wirklich hohe Qualität und besondere Fertigkeiten bringen. Und das ist jetzt so die große Herausforderung. Wie schafft man es, dass man die Leute hält, dass man die weiterqualifiziert, dass man sagt, wo brauche ich einen Notarzt, wo brauche ich nicht? Mehr Luftrettung, auch gerade zum Beispiel in der Nacht, ist sicher ein großes Thema. Wenn jetzt immer mehr Krankenhäuser, kleine Krankenhäuser am Land schließen, dann ist ein Transportweg von einer Stunde, bindet mir einfach sehr viel Kapazität. Mit dem Hubschrauber fliege ich das ein paar Minuten. Also da wird sich, glaube ich, ganz, ganz viel tun. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Und da freut es mich auch total, wenn ich in der Ausbildung mit unterstützen kann. Das ist ja, war ja immer so ein großes Faible von mir.
Das ist ja Ihr neuer Job.
Das ist mein neuer Job unter anderem, ja. Das ist ganz fantastisch, weil da viel Bedarf ist und weil man aber auch merkt, selbst die gut qualifizierten, ganz erfahrenen Leute, die saugen das richtig auf. Also die freuen sich, wenn sie neue Informationen kriegen, neue Wege, neue Techniken. Also das macht richtig Spaß, da was zu entwickeln. Da ist was in Bewegung.
Großartig. Und das zum Abschluss. Herr Dr. van der ist auch zu sehen, wie Sie neue Wege gehen bei Ihrem sehr erfolgreichen Werk, der Notfallguru Fibel, dem Notfallguru Buch, der Notfallguru App und der Notfallguru Website, aber vor allen Dingen auch der Notfallguru Community. Das ist sehr spannend, wo Sie sich immer weiter vernetzen wollen, auch austauschen wollen, wenn ich das richtig lese.
Absolut.
Über die neuen Erkenntnisse, die es gibt. Was ist der Ziel mit der Community, mit diesem Aufbau der Community?
Ja, das muss man ja sagen, dieses Projekt ist nicht, also finanziell wäre es nicht machbar ohne die Steiger Stiftung, aber inhaltlich, wir sind drei Leute und jetzt haben wir noch ein paar ganz engagierte Kolleginnen, die mit uns mitmachen, aber trotzdem sind wir eine ganz, ganz kleine Gruppe. Also wir könnten niemals dieses riesige Wissensrepositorium, das wir da im Internet mittlerweile haben und in der App, auf dem aktuellen Stand halten, wenn wir nicht ganz viele Expertinnen und Experten hätten und engagierte Leute, die uns melden und sagen, hey, hör zu, bei mir in diesem Subspezialbereich der Kindernotfallmedizin, da hat sich das und das geändert. Das kann ich natürlich, habe ich aus meiner klinischen Praxis nicht jeden Tag, also weiß ich das natürlich nicht. Also das Tolle ist, wenn diese Community zusammenkommt und uns einfach neue Informationen gibt, auch Fehler. Wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Wir probieren zwar alles mit mehreren Korrekturschleifen, aber bei so viel Information ist es unmöglich, dass das fehlerfrei ist. Teilweise kriegen wir das irgendwie eine Stunde nach einer Veröffentlichung, kriegen wir schon eine Rückmeldung, schau, da ist noch irgendwie ein Komma oder dort ist irgendwie eine Klammer nicht zu. Also bis hin zu Rechtschreibfehlern kriegen wir da ganz tolles Feedback und können das weiter aufbauen. Mein großer Wunsch, mal schauen, ob wir dorthin kommen, wäre, wenn wir wirklich das schaffen, die Community noch mehr zu strukturieren und wirklich zu sagen, okay, wir haben für gewisse Bereiche kleinere Untergruppen, die sich aktiv um diesen Bereich kümmern und dann uns die Rückmeldung geben, dass sich das was weiterentwickelt, dass es nicht so an Einzelpersonen hängt. Das wäre so die große Weiterentwicklung, dass ich einfach sage, ich habe da eine Bandbreite von Expertinnen und Experten, die auch aktiv auf uns zukommen und da rückmelden. Aber es ist jetzt schon ganz fantastisch und ich freue mich, wie es da weitergeht.
Es klingt großartig. Notfallguru 3.0, Notfallmedizin 3.0, so klingt es. Vielen herzlichen Dank einem der Macher der Notfallguru-App, des Notfallguru-Buches, der Notfallguru-Website und der Community. Dr. Martin Fandler, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Herzlichen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.